Ja, mag heute früh eine Skizze geben über das, was wir hier eigentlich machen. Sascha und ich, wir schöpfen aus unterschiedlichen Traditionen, das vielen von euch vertraut ist, oder vielleicht ist es auch der Punkt, weshalb ihr neu hier seid. Mit einem eher technischen, modernen Wort könnten wir das einen integrativen Ansatz nennen. Also integrativ unterscheide ich von integral. Integral ist aus der Bewusstseinsforschung, machen wir die Tage noch was so. Integrativ im Sinne von, dass ich die verschiedenen Aspekte von Menschsein ernst nehme. Das ist meine Basis oder unsere. Ich nehme die verschiedenen Aspekte von unserem Körpersein, Fühlen, Seele sein, Denken, Intelligenz sein, struppig sein, wild sein, zart sein, verliebt sein. Erdig sein und. Ich nehme die ernst und das, was wir heute als Chance in unserer jetzigen Zeit erleben, bei allem, was schwierig sein mag, ist, dass wir eine Situation haben, die wir noch nie in der Menschheitsgeschichte so hatten, zumindest nicht uns bekannt. Nämlich, dass wir Zugang haben, also wir hier in unseren Ländern, Zugang haben zu den unterschiedlichen großen Weisheitstraditionen und Werdewegen der Menschheit. Wenn wir vor 1000 Jahren in Tibet geboren wurden, waren wir im Buddhismus. Vielleicht tief und wunderbar, ja? Aber da gab es nicht die Alternative, ach, jetzt mache ich mal ein bisschen transpersonale Psychotherapie und dann lerne ich mal was über die Sufis und so. Also die meisten haben das nicht gemacht und es ging auch nicht. Also wir haben heute dieses enorme Buffet, dieses existenzielle Buffet, dass wir ganz, ganz viel verschiedene Wege angeboten bekommen. Und ihr hört, in der Wahl ist auch wieder die Qual. Und ihr kennt es vielleicht, euch zu verlieren in immer interessanter werdenden Webseiten, Portalen etc. Und hinterher hast du eine Fülle, wo du nicht mehr durchblickst oder zeitlich nicht mehr nachkommst. Und deshalb unser Ansatz hier auch, ein Indigo-Feuer mit unserer Arbeit ist, aus dieser Fülle zu schöpfen und dieser eben ins Integrieren zu führen, in eine Ganzheitsgestalt, die uns unterstützt und nicht verwirrt oder zu viel ist. Und da liegen die starken Traditionen, in denen wir auch zum Teil geschult, aufgewachsen, gearbeitet haben. Ich habe ja auch stark im christlichen Feld gearbeitet, habe das studiert und dann Buddhismus und Sahaja stark vom Buddhismus herkommt und wir beide da tief eingetaucht sind und Tantra und Psychotherapie und Philosophie, ja, also so diese Wege. Wenn wir jetzt einfach mal exemplarisch, um es ein bisschen klarer zu kriegen oder um es zu zentrieren, wenn wir jetzt die westliche Psychotherapie fragen, wo führst du uns hin? Was ist das Ziel? Ich nehme mal drei einfach raus, mit denen wir arbeiten. Die westliche Psychologie und Psychotherapie, gerade im Sinne der humanistischen oder auch der transpersonalen Psychologie, die würde sagen, wir möchten, dass du dich oder dass die Menschen sich entfalten können in ihre reifesten Möglichkeiten. Also dass Reifung, das Werden geschieht. Die psychologischen Traditionen, die wir bewusst jetzt hinzunehmen als psychologischen Reifungsweg, heißt nicht Therapie, bewusstes Wort. Wir sind mit Therapie, sind Verwundungen, das kann immer wieder dran sein, irgendwann auch rund. Aber die psychologische Reifungsarbeit, an unserer Entwicklung zu arbeiten, ist never ending story. Im guten Sinne. Das können wir immer weiter entfalten. Also psychologische Reifungsarbeit will uns hinführen zu einem Entfalten unseres menschlichen Potenzials als diese einzigartigen Wesen, die wir sind. Wenn wir die philosophische Tradition, ich mag die dazu nehmen, wenn wir die Philosophie fragen, auch das ist ein Fächer, aber ich versuche es mal zu zentrieren, auch in der heutigen Philosophie. Also, wenn wir die Philosophie fragen, dann können wir die Antwort hören? Wir möchten dich dabei unterstützen, dass du aus deiner inneren Erfahrung von unwidersprechlicher Freiheit antwortest auf dein Dasein. Und das ist etwas, das haben sich nicht ein paar Leute ausgedacht, die sonst nichts zu tun haben und philosophische Bücher lesen oder schreiben, sondern in der Philosophie kommt aus meiner Sicht etwas ins Bewusstsein, was uns allen gilt. Die sind wie ein Radarsystem, gute Philosophinnen und Philosophen, die nehmen das wahr, was in uns passiert, bringen das ins Wort. Also diese tief existenzielle Antwort, wo du unvertretbar bist, und das ist ein wichtiger Punkt, ich vermute, ihr kennt es, wenn ein Weg noch so gut ist, aber über eure innere erfahrene Freiheit drüber weg torkelt, poltert, rollt, steigt ihr aus. Und zwar zu Recht. Das mit der Freiheit ist tricky, ich sage später noch was dazu. Aber zunächst mal müssen wir als Basis sehen, dass unsere Entwicklung zu unseres Menschen nur mit unserer Freiheit geschieht. Freiheit ist nicht gleich Wille. Wille ist eine Kraft in uns, die das manchmal ausdrückt. Freiheit ist was ganz, ganz Tiefes. Da hast du auch keinen willentlichen Einfluss drauf, deine Freiheit zu verändern. Das ist existenzial. Ja, also Antworten auf das Dasein. Und da drin liegt schon, werde morgen was dazu sagen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt deine Antwort. Wenn wir jetzt noch als Dritte im Bunde und für diese Runde abschließend, also Psychologie, Philosophie und jetzt nämlich noch die spirituellen Traditionen, ich subsumiere mal Ost und West. Die haben eine andere Sprache, aber wenn wir den Kern rausfinden, ist, wenn wir die fragen, was unterstützt ihr uns? Und dann würden die sagen, wir wollen dich darin unterstützen, dass du zutiefst und in allen Zellen deines Körpers, Seele, Geist, in deiner Ganzheit erfährst, wer oder was du wirklich bist. Und in dieser Antwort liegt schon das Kornartige, also das, was wir im Denken nicht lösen können. Das ist typisch fürs Spirituelle, weil es unser Denken übersteigt. Dass wir erfahren, wer wir wirklich sind, so würden wir sagen, naja, was soll der Krampf, das bin ich ja schon. Ja, ja, aber du fährst es noch nicht ganz. Also in der spirituellen Antwort ist dieses schon und noch nicht. Wir sind schon da und wenn wir ganz da sind, erfahren wir, dass wir immer schon da waren. Aber dafür müssen wir eine Reise machen. Das ist das Korn. Mit anderer Sprache bringt das sehr schön modern. Viele kennen es von mir, meine starke Verbindung zu ihm, Karl Friedrich Graf Dürkheim, als einer der ersten Ost und West verbunden hat, Zen und Psychotherapie. Und er spricht vom doppelten Ursprung des Menschen. Und das gilt zu realisieren. Wir haben diese Werdeseite und diese Seinsseite. Die Seinsseite ist immer schon in der Fülle, wer wir sind. Und die Werdeseite ist das, wo wir uns entwickeln, sodass unsere Wahrnehmung transparenter wird für das, was immer schon ist. Das heißt, unsere menschliche Reise macht einen Sinn. Und hier kommt was Dezidiertes, was uns wichtig ist, rein. Das ist nicht unsinnig, du bist schon immer da und musst nur das jetzt erfahren, wenn du es gescheit erfährst, dann ist alles in Ordnung, was soll die ganze Aufregung? Das stimmt nicht, das geht am Menschsein vorbei. Jeder Schritt deines Weges macht Sinn und ist erfüllt davon und deine Tränen und dein Blut und deine Leidenschaft und deine Liebe da drin, die ist nicht verblendet. Die ist wahr. Das ist was ganz Wichtiges. Und gleichzeitig berührst du etwas, was du nicht machen musst. Das ist eine enorme Befreiungsbotschaft, gerade in diesem dritten spirituellen Aspekt. Ich muss das nicht leisten und nicht machen und nicht konstruieren. Ich muss es nicht kaufen und es muss mir niemand von außen bringen. Es ist da. Und manchmal brauche ich halt die ein oder andere Unterstützung. Das wäre so diese Triade. Psychologische Reifungsarbeit, philosophische Entscheidung und spirituelle Traditionen, Botschaften. Gut. Tun wir einen zweiten Schritt. Was heißt eigentlich einen inneren Weg gehen oder einen spirituellen Weg gehen? Ist das eine Sonderform in diesem Lebenskuchen? Also wir machen verschiedene Dinge und dann gibt es auch noch für besondere Zeiten, zum Beispiel Silvester, Neujahr, gibt es auch noch ein Stückchen spirituelle Torte. Oder geht es um was anderes, aus meiner Sicht Letzteres? Der Weg, deshalb rudern wir alle ja so rum mit der Sprache. Manche nennen es spirituell, andere existenziell. Wenn man es weniger mag, nennt man es vielleicht esoterisch. Und irgendwie ist es der Weg nach innen, aber eigentlich meint es nicht nur das Innen und das ist sprachlich nicht so easy. Ich komme manchmal dahin, dass ich sage existenzieller Weg, also dieser ganze, der unser Existieren umfasst. Oder der Weg zum Menschsein, zur Menschwerdung. Aber es sind alles Bildworte. Der Shift zu dem, was wir hier tun, oder wenn wir uns aufmachen auf einen spirituellen Weg, auf einen inneren Weg, ja, diese Sprachbilder, wenn ich hernehme, hat drei Aspekte. Hat mehr, aber die mag ich nennen. Der erste Aspekt oder der erste Schritt ist, dass ich mich, und das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr aktuell, das haben die Menschen früher auch gehabt, aber wir haben es heute noch mal viel, viel mehr in unserer modernen Gesellschaft und Welt, dass ich mich, lass es mich so formulieren, dass ich mich einsammle. Vom zu viel und allerlei und noch mehr und noch eins drauf und was alles klingelt und informiert und wichtig wäre. Von Raimund Panika, dem großen indisch-spanischen Gelehrten, gibt es das tolle Wort Colligite Fragmenta, sammelt die Bruchstücke. Und er meinte genau dies. Manchmal ist unser Leben wie ein zerschlagener Spiegel in tausend Facetten. Und das zu sammeln und uns nicht abzuwenden, zu sagen, okay, das war's, das bringt alles nichts, sondern Colligite Fragmenta, das ist eine Ermutigung. Sammelt diese Bruchstücke, sammelt dich wieder ein. Und das ist die Wendung, wenn wir sagen, ich gehe einen inneren Weg, heißt ja nicht, dass wir uns nach innen verkriechen und das sogenannte Außen außerhalb unserer Hautgrenze nicht mehr wichtig ist. Sondern ist, dass wir zu uns heimkehren. Dass wir zu uns zurückkehren, auf dass überhaupt jemand zu Hause sein möge, wenn denn Erfahrungen einen anrühren. Wenn tiefe Erfahrungen zu dir kommen wollen, wenn sich was in dir zeigen, öffnen oder in diese Welt mitteilen will, wenn du gar nicht zu Hause bist, ist schwierig. Wer ist dann das Subjekt der Erfahrung? Oh, ich komme gleich wieder, wunderbare Seinserfahrungen. Ich bin gerade mal einkaufen und ich shoppe da in den verschiedensten spirituellen Traditionen. Ist schade. Ja, also lasst uns zu Hause sein. Lasst uns ankommen bei uns. Und unsere Arbeit, unsere Übungen sind zum Teil rauf und runter. Und dieses bei dir und spüren, lass dich hineinströmen in deine Zellen und komm an und spür nach innen. Und so ist dieses Nachhausekommen. Was nicht heißt, dass du das Ganze zu Hause schon kennst, aber dieses Ankommen bei uns selbst, Colligite Fragmenta, ist die Basis, sonst kann man nicht gut spüren. Das ist das, was wir mit innen meinen. Innen heißt nicht Reduktion auf ich jetzt und der Rest der Welt kann mich mal, sondern ist diese Perspektive von innen einzunehmen. Und damit hängt ein zweites zusammen, das ist schon ganz, ganz nah dran, auch fast schon mitgesagt. Und das ist, ich habe es heute früh ganz fein ein bisschen schon in die Übung reingegeben. Ich sage es mal etwas extrem und ein bisschen flapsig, frech. Also, wir schauen uns um in der Welt. Wir haben das Gefühl, da ist vieles durcheinander und da ist vieles verrückt. Und irgendwann, wenn wir da weitermachen, halten wir die ganze Welt für verrückt. Wir kriegen aber nicht mit, dass der Geist, der das wahrnimmt, wir selber verrückt ist. Das ist extrem. Also, Das, wer wir sind, als was wir uns erfahren, hat einen enormen Einfluss auf das, wie wir die Welt und die anderen und alles wahrnehmen. Das bedeutet, ab einem bestimmten Punkt unserer Entwicklung als Menschen nützt uns das tiefe Verstehen von wie alles zusammenhängt und die Welt und die anderen und so weiter nichts mehr. Weil wir nicht mitkriegen, und das ist deshalb die Fortsetzung von diesem Nachhausekommen, weil wir nicht mitkriegen, wer es ist, der das alles erforscht. In der Philosophie gibt es dieses Wort, die Vernunft muss endlich zur Vernunft kommen. Edmund Husserl, einer der großen Leute der Phänomenologie. Ja. Die Vernunft zur Vernunft bringen. Ja, also in vielleicht ein bisschen modernerer Sprache, unser Menschsein will uns selbst bewusst werden, damit wir mitbekommen, wer das ist, der oder die wahrnimmt und wie dieses Wahrnehmen strukturiert ist, damit die Informationen, Botschaften, all das Wunderbare der Welt und der Wirklichkeit nicht verfärbt wird durch unsere eigene unsichtbare Einstellung. Das Mikroskop richtig einstellen, das kannst du drunter legen, was immer du willst, du wirst nichts Tolles rausfinden. Das ist der zweite ganz große Schiff, die Wendung zum Subjekt, die Wendung zu uns selbst. Deshalb dieses immer wieder Selbsterfahrung, beschäftigen mit uns selbst, Selbsterforschung, bei uns bleiben. Das ist der Kern von Meditation, das ist der Kern der Tradition des Buddha zum Beispiel. Der allergroßen spirituellen Tradition, wo wir auch gerade in das Kontemplativ-Meditative gehen. Dieses Erkennen und Verstehen, das ist nicht kognitives Erkennen, ja, sondern das ist ein tiefes, ganzheitliches, somatisches Wahrnehmen, wer das ist, wie sich das anfühlt, dieses Wesen, das da auf dem Kissen sitzt oder wo auch immer. Diese leidenschaftliche Liebe und Interesse für dich selbst. Das ist das zweite Element. Erstes, Heimkommen zu dir, Kollege de Fragmenta. Zweites, das Subjekt der Wahrnehmung, das Du bist Du, erforschen. Weil von da aus geht's weiter. Und da führt uns der dritte Schritt hin. Der dritte Schritt ist, und oder durch die konventionellen vorgegebenen Vorstellungen von uns und der Welt durchstoßen. Menschen, die sich auf diesen Reifungsweg machen, lassen sich beschreiben als äußerst unzufrieden. Wir sind mit nichts zufriedenzustellen. Die können uns alle möglichen neuen Nachrichten und Apps und Botschaften und Infos und Sendern, weiß der Kuckuck was, herfahren. Wir sind mit nichts zufrieden. Weil wir diese Sehnsucht, Thema von gestern Abend nochmal, das Brennen der Sehnsucht haben nach Wahrheit, nach Wirklichkeit. Was ist dahinter? Wie ist es denn eigentlich? Das heißt, das dritte Element von existenziell spirituell innerem Reifungsweg oder Entwicklung, was wir hier miteinander tun, ist dieses, die Dinge anders sehen, die Dinge neu sehen, uns selbst neu sehen, Gefühle neu sehen, einander neu sehen. Aber nicht, weil es das Alte nicht gefällt, sondern weil wir sehen, das Alte ist ein Bretterboden, da, wenn du kräftig genug drauf springst, kracht es durch. Und wie geht es denn da weiter? Was ist da drunter? Vielleicht noch drei Bretterböden. Und was kommt dann? Ah, dann kommt vielleicht die Erde. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon her. Wir wollen fühlen, wir wollen erkennen, wie es wirklich ist. Gestern Abend nochmal das Zitat von Hong Chu vor 1000 Jahren. Ich will alles verstehen, bevor ich sterbe. Diese Sehnsucht, diese Liebe zur Wahrheit, könnte man sagen, zur Wirklichkeit, wie die Dinge zusammenhängen. Und wir werden das vielleicht nicht ganz alles verstehen, wie er sich das wünscht, aber ganz viel davon. Das ist, sich mit der konventionellen Sicht der Dinge nicht zufrieden geben. Und dann begegnen wir allen möglichen Kobolden auf diesem Weg. Weil, wenn unser Weg einfach so durchflauten würde, ja, was bei den allerallerwenigsten vielleicht niemandem so geschieht, dann sind wir im Grunde auf einem Ritt des Erwachens. Aber für die meisten Menschen von uns ist es eben kein Ritt des Erwachens, sondern oft ein mühsamer, steiniger Weg und dann auch voller Freude und Jubel. Eine Mischung, Menschlichkeit. Ja, es ist ein Werdeprozess. Und es ist auch ein, dies den ganzen Weg kennenlernen. Wir wollen hier nicht nur irgendwo hin, sondern wir wollen den ganzen Weg kennenlernen. Und da begegnen wir, ich habe es mal ausgewählt für heute, 4 Hindernissen. Also der dritte und letzte Teil meines Teachings jetzt heute früh. 4 Hindernisse, die sich wunderbarerweise, es kam mir dann im Vorbereiten, alle mit A buchstabieren lassen. 4 A's, da kann man sich ein bisschen merken. Ich nenne die mal. Manche sind es vielleicht verständlich, manche überhaupt nicht. Ablenkung, Ambivalenz, Autorität, Abgrund. Okay, Schritt für Schritt. Ablenkung. Das kennen Menschen nicht erst seit heute. Ablenkung ist ein uraltes Menschheitsthema. Wenn wir etwas wirklich Wichtiges, Kostbares gefunden haben, spüren wir an einem bestimmten Punkt, dass es uns was kostet. Und wenn wir merken, das kostet uns was, oder das ist auch schmerzvoll, oder das braucht Engagement und Kraft, sind wir potenziell ablenkbar. Das heißt, die Ablenkung besteht immer aus dem Versprechen, dass es leichter geht. Wozu denn transpersonale tiefe Reifungsarbeit machen und sich mit Atemarbeit beschäftigen? Ein Joint rauchen bin ich genauso cool drauf. Zieht was weg, der Effekt ist anders. Vielleicht mag die Stimmung phasenweise ähnlich sein, aber das, was da draus reift, ist anders. Also einfach als Beispiel. Und das heißt, wenn wir es ein bisschen weiter fassen, Ablenkung, das, was uns ablenkt, ich könnte doch jetzt einen guten Rotwein trinken, ist nicht in sich schlecht. Es ist nur, dass es das Charakteristikum der Ablenkung einnimmt, dass es mich von dem für mich wesentlich Erkannten wegzieht. Das macht's ungut und wenig hilfreich. Ich kann sogar spirituelle Einsichten oder Workshops als Ablenkung nutzen, von dem Weg wegzugehen, wo ich gerade dran gehe, wo ich gerade hin soll, von innen her soll. Ja, also Ablenkung hat immer dieses Versprechen, ach, tu dir mal was Gutes und geh mal ein bisschen, bist doch so streng mit dir, ach nee, komm jetzt hier. Gibt auch die andere Seite der Ablenkung, die dann mehr so in diese Über-Ich-Stimme geht. Du gibst ja nicht genug rein, du kannst es nicht, du packst es nicht. Und also so wenig, wie du dich anstrengst, ist auch eine Form von Ablenkung, weil es ist nicht der Kern, wie wir weiterkommen. Ja, und ich denke, ihr könnt den Fächer öffnen. Ablenkung ist ein breites Feld. Der Kern ist, nicht die Ablenkungen zu studieren, da kommen wir an kein Ende, sondern sich zurück zu zentrieren und zu schauen, was ist wirklich wesentlich. Wohin führt mich, das habe ich das gestern beschrieben, die Sehnsucht meines Herzens. Was ist dieser Ruf der Sehnsucht? Was will unbedingt gelebt werden, bevor ich sterbe? Und da wir nicht wissen, wann wir sterben, egal ob wir jung oder älter sind, tut's gut, es jetzt zu beginnen, was du leben willst. Und nicht erst in 5 Jahren. Also das zu leben, im Grunde sehr einfach und sehr schön und sehr innig, das zu leben, dich mit dem zu verbinden, wo es dein Herz dich hinruft, was wertvoll und kostbar ist. Und ein Stück diese Ablenkungen plappern zu lassen und die als Phänomen einfach als Hintergrundchor zu begreifen, okay, das ist so das, der Hintergrundgesang dafür, dass du deinen Weg der Sehnsucht gehst. Lass sie singen und babbeln und pfeifen, ist so in Ordnung, aber du musst dem nicht folgen. Ich habe früher viel Wildniswandern gemacht und da konnte man es auch sehen. Also so dieses bei dem Hauptweg bleiben. Innerhalb einer gewissen Zeit musste ich durch diesen Wildnisweg durchkommen, weil ich nur eine bestimmte Menge an Lebensmitteln mit hatte. Das ist meist so die der deutlichste Limit, deutlichste Grenze. Lebensmittel und Brennstoff, Spiritus oder Benzin zum Kochen. Also das andere geht ja alles, kannst ja ausdehnen. Das Zelt oder die Wanderschuhe geben dir nicht die Vorgabe, wie lange du da wanderst. Aber das ist halt, was man so braucht, die Brauchgüter. Und Wasser findet man auch. Also das heißt so ne, 8 Tage, 10 Tage, das ist so das, was ich maximal schleppen konnte. Und das heißt, wenn ich zu viel Abwege gemacht habe, kam ich da nicht raus. Kam ich nicht wieder in die Zivilisation. Und da war das sehr klar spürbar. Dieses, ich konnte schon ein paar interessante tun. Ah, super, und da mal den Berg und das mal Zelt stehen lassen und da ein bisschen reinwandern, super. Aber klar, die Spur halten, okay. Und jetzt geht's weiter. Auf diesem Hauptweg, egal wie interessant die Gipfel sind. Weil das ist mein Hauptweg. Der Gipfel ist nicht schlecht, der ist vielleicht ganz toll. Vielleicht kann man ihn später mal besteigen, aber es muss geplant sein. Aber jetzt ist hier der Hauptweg. Sonst bin ich mit Ablauf meiner Lebensmittel nicht am Ende des Trails. Sondern irgendwo hungrig unter dem Berg. Das Zweite ist, und das ist, denke ich, für uns, wenn ich uns, mich, uns, euch wahrnehme, das Feld von Menschen, in dem wir existieren. Heute, wenn wir tiefer einsteigen auf den Reifungsweg, das Schwierigste. Das ist, wir haben eine Ambivalenz, das zweite A. Wir haben eine Ambivalenz in uns. Vielleicht kennt ihr das. Ihr wollt es machen, aber ihr macht es nicht. Ich will ja meditieren, aber ich kriege es nicht ganz hin. Ich will mich da öffnen, aber das ist schwierig. Ich will da weitergehen und mich entfalten, aber vielleicht noch nicht heute. Also, wir haben eine Ambivalenz. Ich sage nicht, die ist falsch, aber es gilt, die mit ins Boot zu nehmen. Und diese Ambivalenz bedeutet, oder die zu erforschen, der kommen wir nur näher. Fritz Perls in der Gestalttherapie hat das schön beschrieben mit Top Dog und Underdog. Vielleicht kennt ihr das. Ja, also der Top-Dog, der dir sagt, wo du hin solltest, quasi eine Art Über-Ich auf Hundeebene, aber in uns halt, sein Bild. Und der Underdog, der kläfft dagegen, der macht genau nicht. Der stellt sich quer, der legt sich hin, der lässt sich schleifen. So, der macht auf Chill. Und Fritz Perls sagt, etwas frustriert, wer siegt, ist immer der Underdog. Das heißt, diese zwei Hunde in der Symbolik sind nicht die Lösung. Die Lösung, die er anbietet, ist, du musst beide ins Boot nehmen. Du musst verstehen, was beide gemeinsam wollen. Was ist ihr gemeinsames Ziel? Zum Beispiel, dass es uns gut geht oder dass wir entspannt die Übung machen oder dass wir uns in der Meditation wohlfühlen oder was auch immer. Dass es nicht ein Push oder eine Pflicht wird. Im Grunde ein ganzheitlicher Zugang. Ich würde noch ein Stück weiter gehen. Ich würde so vorschlagen. Es ist wichtig, unsere wegziehende Tendenz, wo wir das nicht machen, das ist eine Vertiefung von Ablenkung im Grunde, ja, unsere wegziehende Tendenz zu verstehen. Auch die Zeiten, wo wir Leben vertrödeln oder wo wir nicht auf die Spur kommen oder wo wir uns zerlegt fühlen, sind Teil unserer Reise. Das ist nicht, fällt nicht raus. Chögyam Trungpa, tibetische Meister, spricht an einer Stelle von ultimativer Positivität. Das finde ich super, genial. Wo er sagt, selbst die Phasen, wo du das Gefühl hast, du drehst dich im Kreis, sind ein Ausdruck deines Timings auf einer tiefen Ebene. Und so gesehen in Ordnung. Nur, wenn ich diese Einsicht hernehme, und sie missbrauche, um mich nicht weiter zu bewegen, blockiere ich mich halt. Boykottiere ich mich. Also, es gilt diese Tendenzen von ich mag nicht zu verstehen, was da drin ist. Und in dem ist häufig ein, dass uns die Intensität des Lebens zu heiß ist. Das ist uns zu dicht. Das ist uns zu intensiv. Es gibt sogar die Erfahrungen von, das ist mir zu glücklich. Ich mag nicht so glücklich sein. Es klingt paradox. Ja, wirkliches Glück zulassen kann einen gefühlt im guten Sinne völlig zerlegen. Ja, zerlegt unser Bild, das wir von uns haben. Ganz im guten Sinne, aber das ist powerful. Ja, wirkliche Freude, Daseinsfreude. Also es gilt diese wegziehende Tendenz in der Ambivalenz, die wir haben, zu verstehen. Es gilt das, was uns hinzieht zu uns selbst, eben beschrieben, zu sich selbst, ein Subjekt und von innen her die Welt erfahren und alles erforschen und so weiter, Spur des Herzens folgen. Also dieses zu verstärken, was kultiviert es? Was tut dir gut? Was unterstützt dich dabei? Wer oder was, wie zum Beispiel ein Retreat, unterstützt sich dabei. Ja. Ohne das andere zu verteufeln. Und dann, das dritte, Frieden zu schließen mit deiner Ambivalenz. Du bist größer als diese zwei Pole in dir. Lass dich nicht hin und her schleudern wie ein Ping-Pong-Ball. Du bist größer, du hast das in dir. Gute Botschaft. Schließ Frieden mit dieser Ambivalenz. Das ist halt so in dir. Und zeitweise tut es diese Bewegung. Not a big deal. Kein großes Ding draus machen. Ja, und wieder zurückkehren zu deiner Spur. Drittes A, Autorität. Ist auch nicht so easy. Das meint. Viele von uns haben schwierige Erfahrungen, das dockt an das Thema Freiheit an, schwierige Erfahrungen mit sogenannten Autoritäten in unserem Leben, Biografie, in dieser Welt. Naheliegend. Je mehr wir zu uns selber hin erwachen, umso mehr erwacht das Bedürfnis von Freiheit, umso sensibler sind wir gegenüber Autoritäten, die über unsere Freiheit hinweg poltern. Sei es politisch, sei es religiös, sei es familiär, sei es im Alltag, wo auch immer. Und diese Vorstellung von, ich kann nur mir selbst vertrauen und meinem Willen, die spurt sich unter Umständen so ein, dass etwas in uns zumacht, demgegenüber, wenn die wahre Autorität in uns auftaucht. Ihr ahnt schon, wo die Reise hingeht. Die wahre Autorität, wenn ich das Wort mal dahin vertiefen darf, ist die Erfahrung, Berührung mit unserem tiefen und wahren Wesen. Das ist die Erfahrung mit der wahren Natur der Wirklichkeit. Oder in anderer Sprache, in westlicher Sprache, ist die Erfahrung mit dem Göttlichen. Wenn wir dieses Autoritätsthema mit äußeren Autoritäten, die über uns wegrollen, nicht hinreichend gelöst haben, es muss nicht völlig aufgelöst sein, aber nicht hinreichend zumindest durchblicken, stellen wir uns ein Bein, weil wir unserer eigenen inneren Wahrheit auch nicht vertrauen. Und dann bleiben wir reduziert auf unser kleines Ich mit dem kleinen Willen. Wir sind zwar in gewisser Hinsicht frei, aber wir sind weit entfernt von dem, wer wir eigentlich sind. Und aus dieser inneren Freiheit, wenn wir der inneren Autorität gehorchen können, wenn wir in tiefer Hingabe der Resonanz des Seins, des Göttlichen in uns antworten können, dann haben wir eigentlich die Basis, um äußeren Autoritäten zu widersprechen. Dort, wo sie nicht für das Menschliche gehen. Das gibt uns eigentlich die Power. Viertes und letztes, was auftaucht, ich habe das mal genannt Abgrund, etwas großspurig, meint, wir kommen auf unserem inneren Weg an Erfahrungen, das dockt jetzt auch wieder an, ihr werdet den Bogen jetzt gleich sehen, an dieses durch die Konvention hindurchgehen, die Welt anders verstehen, als sie beschrieben wird oder wir sie auch verstanden haben. Abgrund meint, dass wir an Erfahrungen kommen können, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen. die so radikal sind, die so eine neue Sichtweise uns einladen, uns zu einer neuen Sichtweise einladen, dass wir das Gefühl haben, in diesem sprichwörtlichen Hilfe, mein Weltbild bricht zusammen. Ja, so das alles wackelt. Und wenn wir damit bleiben können, eigentlich würde ich sagen, und ich meine das jetzt nicht im psychiatrischen Sinne von, dass jemand den Boden verliert und ins Psychiatrische abdriftet, das ist ein völlig anderes Thema. Ja, aber ich meine dies, dass unsere Sicht von uns selbst und der Welt, dass die ins Wanken gerät, und zwar so ins Wanken, dass der Boden wegrutscht. Also wir merken, da wo wir dachten, ist der Boden, ist gar keiner. Ist noch heftiger als durch drei Bretterböden durchfallen. Du siehst, es gab gar keine Bretterböden. Bedeutet aber, dass wenn wir uns da hinein einlassen, eigentlich was geschieht, was wir uns ständig wünschen. Nämlich, dass tiefe Transformation, das tiefes Verstehen, das tiefes Aufwachen geschieht. Viele Aufwachens- oder auch Erleuchtungserfahrungen haben was von diesem Abgründigen. Ich hatte früher einen Zen-Meister, der hat gesagt, wenn Menschen oft nachts träumen, weil ihnen Zen-Sessions, nachts träumen, dass sie fallen und dann kriegen sie raus, dass sie fliegen können, sie gar nicht fallen müssen. Und irgendwann fühlen sie sich in diesem Fliegen, in dieser unermesslichen Weite, die sie dafür erleben, wohl. Das sind die Vorzeichen eines tiefen Erwachensprozesses. Und ich würde das so unterschreiben. Also da, wo es sich abgründig anfühlt, im Moment ist es, Hilfe, was passiert da? Ja? Da wird es interessant. Lasst uns da wach sein. Und der Umgang mit Abgrunderfahrungen ist, dass wir hineinspüren in die Qualität dieses Raumes. Und wir kriegen dann nämlich mit, dass das nicht gegen uns ist. Da ist was, was ruft, da ist etwas, das uns einlädt, da ist etwas uns, menschlich könnten wir sagen, wohlgesonnen. Und dann kriegen wir mit, dass wir da hinein loslassen können, gucken, was geschieht. Ein Bild ist zu fliegen, kann auch was anderes sein. Das sind jetzt, sag mal, nicht nur Bilder, das sind auch reale innere Erfahrungen. Aber wir können es auch bildlich sehen im Sinne von unser bisheriges Verstehen der Wirklichkeit verändert sich. Plötzlich merken wir, die Dinge, wie wir sie gedacht haben, passen so nicht mehr zusammen. Und das nicht zu restaurieren, zu sagen, okay, wie habe ich das früher gemacht? Ich baue es mal wieder schön zusammen und dann merkt man irgendwie, das Haus hat Risse. Ja, sondern eher in die andere Richtung zu spüren, jetzt wird es interessant, ich kriege das alles nicht mehr zusammen, was wird sich denn da zeigen? Was Größeres deutet sich da an? Vielleicht kann ich die alten Bausteine loslassen. Was spüre ich da? Und da weiterzugehen. Und dann wird, wie es jemand mal geschrieben hat in solchen ähnlichen Erfahrungen, dann wird der Abgrund zum Quell. Lange genug, also der Text, also existenzieller Text heißt so, lange genug hineingehalten in den Schwindel des Abgrunds, erweist sich der Abgrund als Quell, nicht verschlingend, sondern schöpferisch lebengebend. Ja, das ist die Transformation, diese Abgrundsymbolik verändert sich. Für unser tiefes, wahres Selbst, unsere Seele, gibt es keinen Abgrund. Es ist eine Konstruktion unseres limitierten Geistes. Ja, es gibt nur die Weite des Seins. Und die ist Quellen, die ist Strömen, die ist göttlicher Ursprung.